Herzlich willkommen bei Spielmacher. Fußball von allen Seiten. Wir kümmern uns um alles, was den Fußball angeht und sind heute zu Gast in Frankfurt. Hatten schon viele tolle Gäste und freuen uns jetzt sehr auf Markus Krösche, Vorstand Sport Eintracht Frankfurt.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo. Hallo. Schön, herzlich dass willkommen. Du Zeit hast. Ja, danke, dass wir sein dürfen. Wir kennen uns schon länger, deswegen bleiben wir beim Du.
Das macht's einfacher,
genau. Eintracht Frankfurt ist besser als der deutsche Meister. Habe ich gerade mal in der Tabelle nochmal abgelesen jetzt.
Besser als der deutsche Meister?
Ja.
Achso, meinst Bayer Leverkusen meinst du jetzt?
Ja.
Gut, jetzt ist ja eine Momentaufnahme, würde ich sagen. Ne?
Ich wusste, dass du das sagst.
Von daher würde ich jetzt da nicht so wirklich viel drauf geben, aber natürlich freut es uns natürlich, dass wir da stehen, wo wir stehen gerade.
Ja, ist es nicht mehr als eine Momentaufnahme irgendwie?
Nee, ich finde so eine Momentaufnahme oder so ein Fazit kannst du ziehen, so nach 10, 11 Spieltagen, finde ich, weil dann hast du ein Drittel der Saison gespielt und dann kannst du ungefähr einschätzen, wo stehst du gerade, wie weit bist du wirklich oder wie weit sind die anderen, auch in dem Falle. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit.
Also wir bereiten das ja immer vor, unsere Podcasts logischerweise, beschäftigen uns mit den Menschen, vor allem natürlich auch mit dem sportlichen Umfeld und im ganzen Freundeskreis sind ja auch Kollegen, die ungefähr das machen, was ich auch mache oder kommentieren. Als ich denen erzählt habe, ich fahre zu Markus Krösche und er hat boah, super spannende Mannschaft. Jeder hat gesagt, super spannende Mannschaft. Und das kommt immer, wenn es um Eintracht geht jetzt. Vielleicht sogar noch mehr als in den letzten Jahren. Ist das ein schönes Attribut?
Ja, wenn es aus einer spannenden, eine erfolgreiche Mannschaft wird, dann ist es sicherlich ein schönes Attribut. Aber nein, wir haben, glaube ich, wirklich eine schöne, spannende Mannschaft. Wir haben eine gute Mischung aus jungen und auch erfahrenen Spielern. Wir haben eine gute Mischung aus Technik, Speed, Kreativität und auch Robustheit, was du letztendlich auch brauchst. Letztendlich bei all den offensiven Spielern, die wir haben, brauchst du halt auch ein paar Bodyguards. Und das haben wir dieses Jahr ganz gut hinbekommen von der Mischung her. Und nee, es macht doch Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Wir haben einen guten Spirit so in der Gruppe. Die gönnen sich auch gegenseitig Erfolg. Das ist ja auch nicht immer ganz so selbstverständlich in dem Business. Und von daher haben wir, glaube ich, eine schöne Zeit vor uns.
Robustheit ist auch noch ein Thema unseres Podcasts. Da hat es ja auch ein paar Aussagen von dir gegeben, die greifen wir gleich nochmal auf. Wir waren gerade in deinem Büro, haben schon ein bisschen gequatscht, sind jetzt hier in einem Besprechungsraum und in deinem Büro, das sagt ja viel über Menschen aus, wie es so ist im Büro.
Gibt's auch wie bei der Eindruck?
Es ist taktisch, sagen wir es mal so. Mit drei großen Tafeln.
Ja, das stimmt.
Damenmannschaft, Herrenmannschaft, ausgeliehene Spieler, die Supertalente. Was sagt das aus über dich, das Büro? Bist du eher ein taktisch geprägter Mensch? Also stehen jetzt keine ganz vielen Bilder wie bei anderen mit viel Familie, viel Emotionen, sondern.
Ja, Familienbilder sind aber auch da.
Ja,
ja, die sind auch da. Ich bin schon jemand, der schon eine gewisse Struktur hat, irgendwie auch und die auch braucht. Ich sag mal, bei mir geht es in meinem Büro eigentlich um die wesentlichen Themen, also um meinen Job und das Wichtige, was ich für meinen Job brauche. Aber ich bin schon jemand, der natürlich versucht, eine gewisse Struktur zu haben und auch eine gewisse Strategie auch zu haben, gewisse Dinge anzugehen, auch umzusetzen. Und ich glaube, das findet man in meinem Büro dann schon auch.
Sehr ordentlich ist es vor allem.
Das darfst du meiner Frau nicht sagen, weil zu Hause bin ich relativ weit entfernt von ordentlich.
Tatsächlich?
Ja, ja, das ist so.
Oder sagt der Axel Hellmann, euer Chef, das muss hier so aussehen in den Büros. Ey, oder wie sieht es bei dem aus? Ist es bei dem so ein sitzt er hinter ganz vielen Stapeln? Oder ist
der ja,
auch so
er ist auf jeden Fall jemand, der sehr gerne liest und hat sehr viele Akten auch vor sich. Okay. Von daher etwas anders als bei mir.
Gut. Also du bist natürlich auch häufig in deinem Büro, aber du bist auch viel unterwegs hier auf dem Gelände und hast auch so ein kleines Ritual jeden Morgen. Also dir ist es wichtig, diese persönliche Schiene, dieser persönliche Kontakt.
Ja, für mich ist extrem wichtig, weil natürlich arbeiten hier mit Menschen und natürlich mit sehr vielen Menschen. Wir haben ja nicht nur die Spieler, sondern haben ja auch einen Staff drumherum, der mittlerweile auch 50, 60 Leute dann auch beträgt. Und von daher ist es für mich immer wichtig, dann auch jeden Morgen, wenn ich dann ins Büro komme, dann lasse ich meine Tasche im Büro, gehe einmal runter. Da sind wir auf einer Ebene, wo wir dann alle Mitarbeiter sind und dann sage ich denen guten Morgen, weil es einfach für mich wichtig ist, mal mit denen zu quatschen, mal auch wie ist die Stimmung, mal zu fühlen, aber auch jedem dann auch persönlich dann auch die Hand zu geben, was ich für extrem wichtig halte. Mhm.
Wir hatten bei Sky ja früher einen Experten, Franz Beckenbauer, den wir alle sehr vermissen, und der hat auch immer jedem die Hand gegeben, egal wo der hingekommen ist, und die Leute waren immer ganz beeindruckt, weil er jedem nicht nur die Hand gegeben hat, sondern in die Augen geguckt hat, noch zwei, drei Worte gesagt hat. Ich glaube, dass das einfach super wichtig ist, um, so wie du sagst, so ein bisschen die Temperatur zu spüren, was ist gerade los, ne, bei allen.
Ja, ich glaube, gerade im Fußball ist es natürlich so, wir haben eigentlich ausschließlich mit Menschen zu tun, und jeder hat natürlich irgendwie auch seine Befindlichkeiten und auch seine Ziele, und jeder will natürlich auch wertgeschätzt werden. Das ist, glaube ich, ganz normal, wir beide ja auch. Also das ist ja jetzt nicht anders als bei den Mitarbeitern, und ich versuche einfach, denen diese Wertschätzung zu geben und letztendlich diese alltäglichen und ganz normalen Dinge wie die Hand geben oder wie Guten Morgen sagen, einfach auch beizubehalten, auch bei allem Stressigen, was wir natürlich auch in unserem Business haben und auch Ergebnissen oder so, aber da verändere ich eigentlich meine Art und Weise nicht, wie ich gegenüber den Menschen bin, und vor allen Dingen auch nicht, jetzt bin ich jetzt nicht, meine Schwankungen oder Stimmungsschwankungen hängen jetzt nicht von Ergebnissen ab, sondern letztendlich geht es darum, dass man immer einen guten Umgang miteinander hat, dass jeder sich auch wohlfühlt, auch das Vertrauen von mir spürt, und das ist das Wichtige.
Das heißt aber auch, wenn du jetzt einen jungen Spieler verpflichten möchtest und den kennenlernst, da guckst du auch schon, wie er dir die Hand gibt und wie er dir in die Augen schaut. Also das spielt auch eine Rolle.
Ja, extrem, weil heutzutage ist ja auch, sag mal, die Jungs haben natürlich auch sehr viele Einflüsse von außen, und natürlich verdienen sie natürlich in jungen Jahren auch sehr viel Geld, aber es geht um Umgangsformen, weil letztendlich können wir als Gruppe nur erfolgreich sein und wir können als Gruppe nur unsere Ziele erreichen, und da muss sich natürlich jeder irgendwo auch einordnen und auch unterordnen, und für mich geht es einfach um die Basisumgangsform, und für mich ist auch wichtig, dann wenn ich jemanden die Hand gebe, gucke ich ihm in die Augen, und ich erwarte natürlich das von der anderen Seite genauso. Und dann siehst du halt auch immer schon so auch so ein bisschen in den Charakter. Es sind so kleine Gesten, aber du kannst natürlich schon auch darauf auf Dinge schließen dann letztendlich. Und für mich ist immer extrem wichtig, ich meine, eine funktionierende Gruppe ist immer in der Lage, dann auch individuelle Defizite auszugleichen. Und natürlich ist eine Gruppe immer heterogen, die dann homogen agieren muss, also als Einheit agieren muss, aber sie ist halt heterogen. Und ich achte schon extrem darauf, auch bei einer Mannschaft, auf die unterschiedlichen Charaktere, wie passen die zusammen und wie ergänzen die sich auch, weil du heute jetzt diesen klassischen Leader ja nicht mehr hast. Du hast nicht mehr den einen Spielführer oder Kapitän, der dann diese ganze Gruppe führt, der vorne weggeht und alle laufen hinterher, wie es vielleicht auch früher der Fall war, sondern du hast immer mehrere Spieler, und weil es immer unterschiedliche auch Herkünfte gibt. Ich meine, letztendlich eine Mannschaft ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Du hast den Einser-Abiturienten neben den Schulabbrecher, du hast den Christen neben dem Moslem, du hast den aus reichen Verhältnissen neben dem, der aus sich vielleicht aus sozial schwachen Verhältnissen kommt, und letztendlich müssen die trotzdem als Einheit funktionieren, und das ist für mich extrem wichtig, dass die Gruppe zusammenpasst, dass sie heterogen ist, damit sie dann auch ein Stück weit auch das Reibung entsteht, damit auch auch Weiterentwicklung entstehen kann, aber trotzdem müssen sie halt als Gruppe zusammenpassen, auch mit den unterschiedlichen Charakteren. Mhm.
Frankfurt ist ja eh historisch multinational. Die stelle ich kurz vor. Mhm. 44 Jahre, mhm. 194 Zweitligaspiele für Paderborn. Verheiratet, zwei Töchter. Dann später Co-Trainer, Geschäftsführer Paderborn, Leipzig, Frankfurt. Verlängert bis 2028.
Alles richtig bisher.
Das ist sehr gut. Und jetzt sind wir hier, die Adresse heißt im Herzen von Europa 1.
Genau.
Muss man dafür die Europa League gewonnen haben.
Ehrlicherweise stand der Name schon vorher fest. Das war, glaube ich, von unserem, ich glaube von Axel damals dann auch in Verbindung mit der Stadt, als sie damals dieses Profi-Camp geplant haben, ging es natürlich auch um die neue Adresse, und dann haben sie sich darauf einigen können, dass die Adresse im Herzen von Europa 1 ist und dass dann praktisch in dem Folgejahr dann der Europa League-Titel folgt. Vielleicht war das der Baustein, der Grundbaustein, aber ich weiß es nicht.
Ja. Axel Hellmann, ich heiße ja auch Hellmann mit Nachnamen.
Das ist, aber nicht verwandte Verschwäger.
Nee. Es ist tatsächlich häufig so, dass wenn jemand beide eingespeichert hat im Handy, und dann den falschen Hellmann anruft, also mich dann in dem Fall, und direkt rausplatzt mit irgendwelchen Fußballinfos und ich dann ganz schnell sagen muss, halt.
Echt, das passiert auch?
Das ist nicht der Axel Hellmann, ich bin's, der Sebastian Hellmann. Sorry. Das
ist doch für deinen Job nicht schlecht eigentlich,
ja? Ja, ich lasse es aber nicht laufen, ich nutze es nie aus. Okay. Also es hat schon oft Situationen gegeben, wo ich dachte, wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, einfach nur zuhören, aber natürlich nicht. Ich habe gehört, du bist kein Podcast-Fan. Stimmt das?
Ehrlicherweise ja. Ich höre keinen Podcast eigentlich.
Das ist ja dramatisch.
Und habe das auch noch nicht so wirklich für mich entdeckt, aber weil du es bist, mache ich es natürlich sehr gerne.
Das freut mich sehr. Also wir stellen nochmal fest, du hast viele Zweitligaspiele gemacht, Co-Trainer, Geschäftsführer. Verheiratet bin ich auch, zwei Töchter habe ich auch, bin aber Fan von Arminia Bielefeld. Ist das ein Problem, weil du ja lange für Paderborn gespielt hast?
Das ist okay. Das lasse ich nochmal laufen, wobei das schon hart ist.
Ja, okay.
Als Paderborner
ist das ja
schon schwierig zu akzeptieren.
In Hannover geboren,
das muss ja, das ich noch
stimmt, dazu sagen.
Ja,
das stimmt. Der Markus. Verlängert bis 2028. Mhm. Du sagst auch immer, du bist eigentlich kein Fan von Karriereplänen.
Genau.
Gehört das dazu, dieses Verlängern bis 2028, oder ist das jetzt doch ein Karriereplan sozusagen?
Nein, weil es für mich war es einfach so, dass wir jetzt in den letzten 3,5 Jahren zusammen was Großartiges entwickelt haben. Wir waren ja sehr erfolgreich, wie gesagt, mit der Europa League 2022. Dann haben wir Champions League Achtelfinale erreicht. Wir waren Pokalfinale. Jetzt im letzten Jahr sind wir Sechster geworden. Und es war einfach für mich auch jetzt so der richtige Moment. Wir haben uns natürlich ausgetauscht Anfang des Jahres. Einfach zu sagen, dass wir diesen Weg weitergehen wollen, gemeinsam weitergehen wollen und schauen wollen, wo endet der Weg? Also was ist mit dieser Mannschaft möglich? Als Club sind wir ja auch sehr, sehr groß, haben uns sehr entwickelt in den letzten Jahren. Ich meine, wenn man jetzt die gesamte Historie zieht, jetzt mal von 2016 an, wie sich der Club jetzt in der jüngsten Vergangenheit entwickelt hat und jetzt in den letzten 3,5 Jahren dann auch nochmal den nächsten Schritt gegangen ist. Und deswegen war das für mich einfach auch die logische Konsequenz, weil es ein total interessanter Club ist, wo es unheimlich Spaß macht, auch zu arbeiten, sehr viel Emotion, sehr viel Leidenschaft auch im Umfeld da ist, und das macht ja den Fußball auch aus.
Wer wollte dich denn noch? Jetzt kannst du es ja sagen.
Keiner.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Tatsächlich?
Ja.
Ach, wir lassen es mal so stehen. Ich behaupte aber oder glaube in meinem tiefsten Inneren, dass das Grinsen von dir irgendwie anders zu interpretieren ist.
Ich bin ein fröhlicher Mensch.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Gut. Weil du gerade sagst, die Entwicklung auch gerade seit 2016. Du kaufst ein, weißt aber eigentlich auch, dass du die Besten immer verkaufen musst.
Ja klar, aber das ist bei vielen Clubs in Europa so. Also es ist jetzt nicht bei uns exklusiv. Also alle Clubs oder die meisten Clubs müssen verkaufen. Es gibt ganz, ganz wenige, die nicht verkaufen müssen. Das gehört einfach dazu. Das ist nun mal so, dass wenn sich Spieler einfach schneller entwickeln als wir als Club, dann wollen sie auch ihren nächsten Karriereschritt gehen. Das ist ja letztendlich auch ein Stück weit ein Grund, warum die Spieler hier sind, warum wir sie auch überzeugen können, weil wir denen natürlich erklären, pass auf, du kannst zu uns kommen, wir entwickeln dich weiter, wir helfen dir, auf das nächste Level zu kommen. Gemeinsam wollen wir erfolgreich sein, unsere Ziele auch erreichen, und wenn du dann dich schneller entwickelst als wir als Club, dann werden wir auch eine Lösung finden, damit du den nächsten Karriereschritt gehen kannst. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Ich weiß, dass das natürlich immer nicht ganz einfach ist, weil man natürlich immer will, dass Spiele lange bleiben, dass sie auch Identifikation Spieler mit Club, und dass das immer in Verbindung steht mit lange bei einem Club sein. Das ist sicherlich so, aber ist natürlich in der heutigen Zeit nicht so ganz einfach, und schon gar nicht, wenn du als Club natürlich dann auch deine sportlichen Ambitionen sich verändern und du einfach auch sportlich vielleicht auch das nächste Level als Club erreichen willst, dann ist es normal, dass dann halt leider nicht mehr so viele Spieler halt über einen längeren Zeitraum bei uns bleiben. Das ist halt leider dann die Schattenseite.
Ja, aber als Sportvorstand stelle ich mir das dann auch mal schwierig vor, wenn ich total motiviert bin und natürlich die guten Jungen hole. Also Schnitt 22,6 sind eure Neuverpflichtungen jetzt alt. Also ihr holt junge Fußballer.
Ja.
Und trotzdem weiß ich schon, wenn die jetzt 2. Jahre echt gut spielen, dann sind sie wieder weg. Also klar, mit dem Plus natürlich, alles mit dem Plus. Jetzt Kolomoani oder Lindström oder jetzt Pacho, jetzt in dieser Saison, ist natürlich alles tolle Beispiele für Transferplus. Aber du weißt im Prinzip schon, du findest einen tollen und kannst im Prinzip den nächsten tollen direkt schon wieder danach suchen.
Ja, aber das ist die Aufgabe. Wenn du Sportvorstand von Eintracht Frankfurt bist, ist es letztendlich auch die Aufgabe, ne? Immer natürlich auch vorbereitet zu sein für den Moment, wenn ein Spieler uns verlässt. Und ich finde es trotzdem immer auch, wir sind halt auch ein Teil dann einer Karriere von so einem Spieler. Finde ich trotzdem, natürlich will ich erfolgreich sein. Wir mit Eintracht Frankfurt wollen erfolgreich sein. Wir wollen unsere sportlichen Ziele erreichen. Das ist erstmal das oberste Ziel sowieso. Aber trotzdem finde ich es immer gut zu sehen, wie sich junge Spieler entwickeln. Und wenn sie dann ihren Karriereweg machen und wenn sie dann irgendwo bei Top-Clubs spielen und Eintracht Frankfurt war dann Teil davon, dann freut mich das auch. Natürlich in dem Moment lässt du ungern los, aber das gehört halt nur mal dazu. Du musst dann einfach Loch loslassen und manchmal ist es immer so ein bisschen so, es gibt ja dieses Sprichwort, der Friedhof ist voller Unersetzlicher und das ist ja so nach dem Motto, arbeite ich auch und es wird immer wieder jemanden geben, der dann wieder die Lücke schließt und es gibt immer wieder Chancen und von daher bin ich da relativ entspannt.
Ja, das ist sehr pragmatisch, nur jetzt stelle ich mir euren Trainer vor, der ist auch noch jung, Dino Topmöller. Der hat dann einen wie Kolomoani oder Lindström und ihr sagt, Mensch, wäre doch toll, irgendwie so Richtung Champions League vielleicht mal gucken, auf jeden Fall Top 6. Und dann sagst du dem, ich habe eine schlechte Nachricht mit dem Kolomoani, dass der spielt nicht mehr für uns. Dann sagt er, okay, dann habe ich ja noch den Lindström und in 2 Wochen geht die Saison los und so. Und dann sagst du dem, ja, eine Woche später übrigens, Dino, also Ambitionen bleiben gleich, aber der Lindström, der ist übrigens auch nicht mehr da. Das ist natürlich für Dino dann auch echt schwierig. Ne? Also der Trainer bleibt der gleiche, aber...
Ja. Für einen Trainer ist das natürlich nicht einfach und natürlich Trainer wollen natürlich immer mit einer immer die beste Mannschaft haben und wollen einmal Leistungsträger auch behalten. Das ist auch völlig legitim. Das ist ein anderer Ansatz des Jobs, ne? Weil als du hast natürlich als Trainer den kurzfristige Ziele und bist letztendlich und wirst auch verantwortlich gemacht für die kurzfristigen Erfolge oder Misserfolge. Wir als Club haben natürlich dann auch eher die mittel- bis langfristigen Ziele auch natürlich im Kopf und auch letztendlich auch in der Verantwortung. Und das ist natürlich dann, und dann, du sprichst das Extrembeispiel an im letzten Jahr, wo dann Randall und auch Jesper innerhalb von 7 Tagen vom Hof marschieren.
Ja, aber wie machst du das dann? Dann gehst du zum Dino und sagst du, Dino, ich muss dir was sagen? Irgendwie, also wie ist das? Ich meine, ja, du ahnst natürlich irgendwie, dass es diese Gespräche gibt, das ist ja irgendwie klar.
Ja, bei Randall war es ja noch anders. Da war es ja so, dass ich ihm praktisch um 18 Uhr gesagt habe, Randall bleibt. Und dann saßen wir zusammen und habe ich gesagt, Randall bleibt. Und ich musste ihn dann praktisch irgendwann um 23 Uhr anrufen und sagen, er bleibt doch nicht. Das ist natürlich auch, war für mich auch nicht einfach, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich natürlich auch weiß, erste Station jetzt als Cheftrainer und wenn du Offensivspieler und dann, ich wusste ja dann auch, als wir Randall dann verkauft haben, dass wir ihn nicht ersetzen können. Das heißt, ich musste letztendlich und dann hatte ich auch.
Also
noch,
Randall ist cool und Moin,
das ja, nochmal ja, genau.
Doch alle
wissen, ja. Weil wir und ich hatte dann auch noch den Rafa Boré auch noch an Bremen ausgeliehen, weil ich, wie gesagt, für den Moment gedacht habe, dass, wie gesagt, da wird jetzt schon nichts passieren und der Randall bleibt. Und das natürlich dann Dino zu erklären war, oder dem Trainerteam natürlich dann auch zu erklären, war natürlich nicht ganz so einfach, weil ich natürlich auch wusste, was das bedeutet, was letztendlich auch das für ein halbes Jahr werden kann. Aber diese Verantwortung mussten wir einfach dann auch als übernehmen, auch dann gerade als wir verantwortlich für den Club. Und das ist natürlich für einen Trainer trotzdem nicht die optimalste Situation, aber Dino hat das wirklich auch wirklich sehr gut aufgefasst, aber natürlich klar war das für ihn nicht so ganz einfach.
Ist er denn sauer?
Jetzt nicht mehr.
Und jetzt habt ihr wieder so
einen tollen? Damals war es.
Also ihr habt viele tolle, aber jetzt ist zum Beispiel Mamouche oder Etikette, den habt ihr jetzt gerade fest verpflichtet, aber wenn jetzt so ein Mamouche, der ja auch immer von der Premier League träumt, logischerweise, also viele Fußballer haben ja Träume, so wie jeder Mensch ja auch, und du dem dann hättest sagen müssen, also Interesse war ja auch da, dann wird es ja wieder schwierig. Ne? Dann sagt er, okay, aber jetzt ist er noch da, von daher ist ja alles.
Ja, ich glaube, das ist Entscheidende ist natürlich, dass wir gut vorbereitet sind. Wir haben jetzt dieses Jahr die Situation mit Pacho gehabt, wo wir Pacho dann ja nach Paris verkauft haben.
40 Millionen.
Richtig, genau. Und haben dann Arthur geholt. Also da ist das Vertrauen schon zwischen uns so groß, dass natürlich Dino ungern, wie jeder andere Trainer, auch dann seinen Leistungsträger verliert. Aber das Vertrauen ist, glaube ich, schon so groß, jetzt auch in dem Zusammenarbeiten. Wir kennen uns ja auch schon länger, wir haben auch schon mal zusammengearbeitet in anderer
Leipzig.
Genau, in anderer Funktion und Position. Aber und da ist das Vertrauen, glaube ich, schon so groß, dass er weiß, okay, es gibt manchmal einfach Situationen, da muss der Club verkaufen, aber wir werden einen adäquaten Ersatz bekommen. Und ich glaube, das haben wir in diesem Falle, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Wenn du einen Fußball-Zauberstab hättest, was wäre das Erste, was du verändern würdest?
Es gibt nicht so eins, was ich jetzt verändern würde. Ich finde, im Großen und Ganzen finde ich den Sport, so wie er jetzt ist, gut. Also das Spiel an sich. Ich finde auch, wenn einige nicht so gerne hören, ich finde auch den VAR gut.
Das wollte ich jetzt, ich hätte jetzt eingehakt.
Ich finde den gut. Er wird nur manchmal, da bin ich auch ganz offen, bin mit Knut auch im Austausch.
Knut Kircher.
Genau, Knut Kircher, der Chef der Schiedsrichter. Auch im Austausch, dass er nicht richtig eingesetzt wird teilweise. Und dass dadurch natürlich und vor allen Dingen auch letztendlich nicht die Entscheidung dann nicht verkündet wird. Was wird denn überprüft und dann letztendlich auch die Entscheidung, warum werden gewisse Dinge dann auch zurückgenommen oder halt auch dann, oder was wurde entschieden? Ich glaube, dass in der Kommunikation, der Transparenz das große Problem einfach liegt und natürlich immer auch in der Thematik Handspiel. Da habe ich ja meine eigene Meinung dazu, was den VAR angeht. Ich finde, dass man das Handspiel im 16er rein dem Schiedsrichter überlassen sollte. Weil letztendlich ist es so, das ist eine Situation, die auf dem Platz passiert und das ist dann in dem Fall eine Tatsachenentscheidung. Und dann kann er halt mal daneben liegen, weil ob der Arm jetzt ausgestreckt ist oder nicht oder zu weit oder nicht, das ist dann seine Entscheidung. Dann werden wir uns auch danach diskutieren und auch sagen, das war eine falsche Entscheidung, weil du wirst bei Handspiel nie die richtige Entscheidung hinbekommen. Und die Regel ist einfach so schwammig, dass wir uns immer drüber streiten würden. Aber dann überlass es halt dem Schiedsrichter, weil du ärgerst dich viel mehr, wenn du nachher rausgehst und der macht er auf einmal, gibt einen Elfmeter, wo er vorher nicht gepfiffen hat und dann sagst du, jetzt ist der Arm 20 Zentimeter weiter vom Körper weg. Aber ansonsten finde ich trotzdem den VAR wichtig. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, das Entscheidende wird sein, dass natürlich auf der einen Seite geht es um Geld und natürlich geht es darum, auch Einnahmen zu generieren, aber wir müssen halt schon auch schauen, wenn ich jetzt sehe, die Belastung der Spieler, jetzt auch mit Club-WM und Nations League und dann in ihren Ländern dann Pokalwettbewerbe, dann internationale Wettbewerbe. Also
ich glaube, Boniface hat doch jetzt irgendwie wie viele Stunden auf dem Flughafen gesessen?
12 habe ich gelesen. Ja. Gut, aber das hat nichts mit dem Kalender zu tun, sondern das hat eher was mit der Abwicklung am Flughafen, glaube ich, zu tun.
Ja gut, aber trotzdem muss er weg. Ne? Also
ja.
Wenn du jetzt jemanden hast, der für...
Gut, Länderspielreise wird es ja immer geben, das ist ja richtig. Aber ich glaube, dass man einfach sehen muss, die Belastung ist schon hoch. Und das, finde ich, hat man auch jetzt bei der EM gesehen. Es hat einfach darunter gelitten. Die Qualität hat darunter gelitten, der Spiele. Weil einfach die Jungs natürlich auch echt tot sind. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt mal als Beispiel die Engländer nehme, die ich jetzt bei der EM jetzt 4-mal gesehen habe, da hast du schon gespürt, dass die natürlich echt viele Spiele auch in den Knochen hatten. Und dass da einfach auch, wenn die Qualität, die sie dann auch haben, nicht auf den Platz kommen konnte, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist halt natürlich, klar, ein großes Problem.
Kollege Simon Rolfes wünscht sich kürzeres Transferfenster.
Bin ich hundertprozentig bei ihm. Wir haben das ja auch in der Kommission Fußball besprochen. Wir haben ja eine Kommission, die besteht aus 10 Clubs, also 10 Vertreter, wo wir uns so ein bisschen über die Themen im Fußball auch Gedanken machen. Und das haben wir auch gesagt, desto früher, desto besser.
Heißt, mit Saisonbeginn, die ja auch unterschiedlich beginnen, logischerweise in Europa.
Der Idealfall ist aber nicht möglich, weil du natürlich erstmal musst du sehen, dass die Top 5 liegen, dass die auf einem Nenner sind. Das bedeutet also Italien, Spanien, England, Frankreich und wir. Weil natürlich sonst eine Wettbewerbsverzerrung vorliegt, wenn eine von den Ligen, ich sag mal, länger auf hat. Wir haben es ja beim Randall Kolo Muani erlebt. Aber man muss einen Mittelweg finden. Ich glaube, die Engländer haben jetzt 15. August im Visier. Das würde ich mitgehen. Also, weil letztendlich sind die Engländer natürlich unser größter Wettbewerber in Anführungsstrichen, was das Kaufen unserer Spieler angeht. Und wenn wir den 15. gemeinschaftlich als die 5 Top-Ligen hinbekommen, wäre das gut.
Ist das realistisch?
Ja, die Engländer haben zumindest jetzt ja auch sich da mit diesem Datum beschäftigt. Wir würden das natürlich genauso mitgehen, weil wir auch in der Kommission ganz klar gesagt haben, dass wir natürlich schon so früh wie möglich der Beste oder am besten wäre. Aber klar, würden wir es mitgehen.
Und die anderen auch? Die Franzosen und die...
Das weiß ich nicht. Das wird ja noch besprochen. Da gibt es ja diese European Leagues, wo die sich dann austauschen. Das wird ja auch von der DFL dann dementsprechend auch mit denen Kontakt aufgenommen und dann wird das ja entschieden.
Wie lange wird das dauern, so eine Entscheidung? Also geht das kurzfristig? Könnte man jetzt sagen, im Sommer, im nächsten Sommer, ist das schon so?
Das geht ja um dieses Transferfenster im Sommer. Oder?
Mir fällt es im Handspiel gerade noch ein. Ich hatte einen guten Vorschlag von einem Schiedsrichter. Den Namen kann ich jetzt besser nicht nennen. Finde ich aber spannend, weil du gerade den VAR angesprochen hast. Der sagt, nicht überall im 16er muss Handspiel, Elfmeter sein. Wenn ich jetzt Auslinie, Ecke 16er, mir springt der Ball an die Hand und es ist laut Regeln ein Handspiel, muss es ja laut Regeln jetzt einen Elfmeter geben. Wieso gebe ich da keinen indirekten Freistoß? Weil die Situation ist so Nonsens, da wird ja, das ist ja nie eine hundertprozentige Torchance.
Finde ich kein schlechter Lösungsansatz, definitiv. Ja.
Dann ist wieder die Frage, wann ist es relevant, wann nicht. Aber ich finde, das ist lösbar.
Das Problem ist nur, ich finde, bei Handspiel, du wirst halt nie eine hundertprozentige Regelauslegung hinbekommen, weil es immer auch ermessen Spielraum ist. Und von daher werden wir immer darüber diskutieren. Deswegen glaube ich, liegt das nicht am VAR.
Wenn wir jetzt hier eine Lösung finden.
Das wäre super. Ja? Dann schießt das Ding durch die Decke. Ja, total.
Ich glaube, da müssen wir uns aber 2-3 Tage einschließen. Deswegen springen wir jetzt zum nächsten Thema. Ihr spielt gegen Leverkusen am Wochenende.
Ja.
Der Podcast kommt raus 3 Tage vorher. Und du könntest uns jetzt sagen und vielleicht auch den Fans von Eintracht Frankfurt, wie wird man mit Frankfurt denn Deutscher Meister?
Boah. Naja, also ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, dass, wenn man jetzt mal Leverkusen sieht, die haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen und haben eine außergewöhnliche Mannschaft und haben auch im letzten Jahr wirklich einen außergewöhnlichen Lauf gehabt. Ich glaube, dass du, um Deutscher Meister zu werden, da fehlt uns noch so einiges, glaube ich, weil einfach, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, die auch die anderen Clubs haben und auch, was ich, wenn ich sehe, wie gute Mannschaften auch die Dortmunder, die Bayern haben, Leverkusen, Leipzig nicht zu vergessen, die Stuttgarter wieder. Wir sollten schon den Fokus erstmal darauf lassen, jetzt und regelmäßig international zu spielen.
Was fehlt euch?
Was fehlt uns? Ich glaube, dass erstmal so ein bisschen die Zeit einfach noch nicht reif ist, weil wir auch noch eine sehr junge Mannschaft haben. Und ich glaube, dass wir auch an einem Entwicklungspunkt sind, wo wir auch noch sehr viel Lehrgeld zahlen werden und wo wir, du brauchst ja, um Titel zu holen, brauchst du eine hohe Konstanz in deiner Leistung. Und letztendlich ist ja, ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau gesagt hat, die Meisterschaft ist ja der ehrlichste Wettbewerb, sagt man ja. Und da musst du dann über 34
Schönes Klischee irgendwie.
Ja, total, ja. Über 34 Spieltage musst du dann irgendwie immer Top-Leistung bringen, so wie es jetzt letztes Jahr dann auch die Leverkusener dann gemacht haben. Aber ich glaube, dass wir noch in einer Phase sind, wo wir auch immer mal Leistungsschwankungen haben. Und von daher sollte das jetzt noch kein, oder es wird jetzt noch kein Ziel sein, jetzt in naher Zukunft Deutscher Meister zu werden.
Frankfurt ist Bayernjäger. Hört sich das besser an? Wie kriege ich dich denn da irgendwie?
Wird schwierig.
Gut, dann machen wir es mit den Wolkenkratzern hier in Frankfurt. Die Träume sind so hoch wie die Wolkenkratzer. Die Stadt ist speziell.
Ja.
Das ist ja, haben alle eure Trainer jetzt gesagt, auch Dino auch. Er kennt die Voraussetzungen. Der weiß, dass er mit dir einen sehr guten Partner hat, der ihn auf allen Ebenen unterstützt, auch wenn es mal schwieriger wird. Aber die Menschen hier, die denken groß. Wie kriegt man das zusammen?
Das ist ja erstmal ein Vorteil, ne? Finde ich. Weil auf der einen Seite natürlich einfach diese Leidenschaft und ich meine, welcher Club kriegt 30.000 Gäste-Fans ins Nou Camp? Also, wer schafft das? Das schafft nur Eintracht Frankfurt. Einfach weil diese Leidenschaft und auch dieses.
Das war dieses Europa League-Spiel,
genau,
wo das ganze Stadion in Spanien,
in Frankfurt. In Barcelona, genau, wo dann selbst die Barca-Spieler beim Aufwärmen gedacht haben, sie sind im falschen Film, weil sie einfach ausgepfiffen wurden in ihrem eigenen Stadion. Das ist natürlich auch Eintracht Frankfurt, ne? Und natürlich ist auch die Erwartungshaltung hoch, aber wir haben ja auch eine Erwartungshaltung an uns. Und letztendlich finde ich, kann man das auch sehr, sehr gut handeln. Aber man muss natürlich auch damit leben können, dass es, wenn gewisse Leistungen nicht gebracht werden oder wenn gewisse Ziele, die man sich setzt, halt verfehlt werden, dass es dann auch mal emotional in die andere Richtung gehen kann. Das gehört einfach auch dazu. Aber im Großen und Ganzen finde ich es erstmal gut, groß zu denken und letztendlich auch sich daran messen zu lassen.
Du bist ja jemand, wenn ich das richtig beobachtet habe, der so ein bisschen antizyklisch lobt und tadelt.
Aber nicht aus Kalkül,
nee,
sondern aus Überzeugung.
Das glaube ich. Meine Frage geht auch eher dahin, wann hast du denn mal so einen Donnerwetterauftritt vor der Mannschaft? Gibt es das einmal in der Saison oder zweimal oder gibt es das gar nicht?
Das hängt von den Jungs ab. Ja?
Das ist, aber du kannst auch richtig sauer werden.
Ja, das geht schon. Ja, ja. Also sagen wir mal, nach Saarbrücken war ich jetzt im letzten Jahr, wo wir im Pokal ausgeschieden sind, beim Drittligisten, war ich jetzt dann auch mal, sag jetzt mal, etwas deutlicher. Aber letztendlich, in erster Linie geht es ja darum, Mannschaftsführung gehört ja auch dem Trainer. Deswegen sind meine Auftritte vor der Mannschaft eher rar.
Ja, aber ich finde, das ist ja eh so ein Klischee, was den Fußball auch begleitet. Jetzt, weil der Chef war in der Kabine und hat da mal richtig auf den Putz gehauen. Ich frage mich dann, löst das bei den Spielern irgendwas aus? Sagen die dann, oh, jetzt ist der Krösche oder der Herr Watzke oder der früher Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge, die haben uns jetzt mal richtig den Kopf gewaschen? Oder ist das, sitzen die da und sagen, ja, in 5 Minuten ist er wieder weg?
Ich glaube, es hängt so ein bisschen immer vom Spieler ab. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was du sagst. Also wenn du dich natürlich da vor eine Mannschaft stellst und die dann irgendwie 15 Minuten lang durchbeleidigst, das glaube ich, dann machst du eher die Dinge zu. Wenn du da rumbrüllst die ganze Zeit, glaube ich, gehen die Türen auch eher zu. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, auf den Inhalt und auf die Art und Weise. Und ich versuche, wenn ich mich vor die Mannschaft stelle, was wirklich sehr, sehr selten passiert, versuche ich den richtigen Ton und den richtigen Nerv zu treffen. Du wirst nie immer alle erreichen, das geht nicht. Aber wenn du einen Großteil erreichst, und das ist letztendlich das, was ich versuche, dann hast du zumindest eine Wirkung. Ob das dann letztendlich ausschlaggebend ist, ob man nachher dann erfolgreicher ist oder nicht, das glaube ich, das darf man nicht so überhöhen. Aber manchmal ist es ganz gut, wenn die Jungs auch eine andere Stimme hören.
Oder sagt der Dino, jetzt komm mal vorbei?
Nee. Ja. Aber wir sprechen das natürlich immer ab. Also ja. Dieses Jahr war ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht da.
Ah, gut, jetzt spielt ihr am Wochenende gegen Leverkusen. Vielleicht ist danach, nein, wir warten das ab. Du hast BWL studiert mit 28. Hilft das beim Kaufen und Verkaufen?
Ja, hindert auf jeden Fall nicht, ne? Also es ist klar, also hilft das natürlich im Sinne von im Gesamtkontext eines Fußballclubs oder eines die einzelnen Abteilungen, wie die ineinander greifen, wie die voneinander profitieren, natürlich zu verstehen. Ne? Das ist sicherlich so, da hilft natürlich der BWL-Hintergrund schon. Grundsätzlich weiß, was Abschreibungen sind. Ich weiß, was Deckungsbeiträge sind. Das ist grundsätzlich, hilft das schon, wenn du letztendlich Spieler einkaufst und verkaufst. Ja.
Die Frage ist, ist es eher ein Zocken, wenn man kauft oder verkauft? Also ist ein Pokerspieler da besser aufgehoben? Weil ich stelle mir das manchmal vor, wie so ein, also du hast jetzt einen Spieler, den willst du haben und der ist jung und gut. Dann jetzt seid ihr ja dann mit wahrscheinlich 3, 4, 5 anderen Vereinen unterwegs, die genau das Gleiche wollen. Also die wollen diesen jungen, guten Spieler, weil sie davon überzeugt sind, dass sie entwickeln können und dann vielleicht später, also erstmal hilft er sportlich und später verkaufst du ihn für x mehr weiter. Da musst du ja irgendwie das.
Ich habe das mal beschrieben, also wenn ich meinen Job beschreiben sollte, ist das eine Mischung aus Poker und Schach. Auf der einen Seite geht es natürlich um Poker und du willst natürlich den besten Preis für den Spieler, den du verkaufen willst. Und du willst natürlich den niedrigsten Preis für den Spieler, den du einkaufen willst. Gleichzeitig musst du auch immer vorbereitet sein und immer auch Spieler haben, wenn du einen Spieler verkaufst, natürlich dann denjenigen zu ersetzen. Gleichzeitig, wenn auch du einen Spieler einkaufen willst, wenn er irgendwann auch dann zu teuer wird, auch einen anderen Spieler dann aus dem Hut zu zaubern, beziehungsweise dass du halt vorbereitet bist, wenn auch mal Transfers halt nicht funktionieren. Deswegen würde ich sagen, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Pokern, also Pokerspielen und Schach. Weil du musst immer sehen, auch dass du taktisch agierst, dass du dir auch nicht in die Karten schauen lässt. Auf der einen Seite trotzdem eine gewisse Stringenz und eine gewisse Härte zu haben und auch mal Nein sagen zu können.
Wie hat sich das denn verändert mit den Beratern zum Beispiel? Ich war jetzt gerade bei der U17, ihr habt auf dem Campus gespielt, beim DFB, also auf dem Fußballplatz vor dem Campus. Und ich würde mal sagen, ein sehr junger Stadionsprecher hat die Durchsage gemacht, es sind 360 Zuschauer da gewesen. Also es war um 11 Uhr morgens, wohlgemerkt. Ich würde mal vermuten, dass 100 Agenten, Scouts, was auch immer da waren, plus minus.
Ja, wahrscheinlich mehr, ne? Also, aber Berater gehören zum Geschäft dazu.
Aber hat sich das verändert? War es früher Handschlag fertig und heute musst du ganz anders agieren, weil du mit vielen anderen Dingen noch handeln oder viele andere Dinge noch handeln musst?
Ja, du hast natürlich das Problem, dass du hast viele Profis dabei und die den Markt kennen und vor allen Dingen auch Berater, die eine Erfahrung haben, die auch sagen wir, die Qualität eines Spielers und die, was die Zahlen drumherum angeht, auch gut einschätzen können, weil sie einfach schon jahrelang in dem Business sind und auch eine Erfahrung haben und gleichzeitig natürlich auch dadurch eine Verlässlichkeit einfach auch vorhanden ist. Aber du hast mittlerweile auch viele Quereinsteiger. Und das wird dann schon eher schwierig und hast auch natürlich auch viele Familienmitglieder, die mittlerweile dann auch ihre Brüder dann auch dementsprechend vertreten wollen. Und die kennen dann natürlich manchmal, oder nicht nur manchmal, also oft die Zahlen nicht, die kennen das Verhältnis nicht, sie kennen den Markt nicht, können dann natürlich dann auch aufgrund der emotionalen Bindung dann auch und der emotionale Druck, der dann auch dann über die anderen Familienmitglieder entsteht, natürlich dann auch die Qualität und Fähigkeiten des eigenen Spielers nicht wirklich einschätzen. Und dann wird es schon schwierig, das muss man schon sagen. Die Verlässlichkeit ist auch nicht gegeben dann in dem Falle, weil sie sehr sprunghaft sind, weil sie sich natürlich dann aufgrund der Unerfahrenheit in dem Job natürlich sich viele Dinge dann auch anhören und dann auch alles glauben, was denen erzählt wird. Und dann wird es natürlich schon schwierig.
Also lässt du dann auch mal einen Spieler aus, weil du weißt, das Umfeld ist so schwierig?
Ja. Also ich habe ja vorhin über die Charaktereigenschaften beziehungsweise auch, dass es mir wichtig ist, eine Gruppe, dass die funktioniert und dass wir die richtigen Leute dann auch dazu holen. Und natürlich gibt es auf dem Weg auch, wenn mir das zu wild wird oder wenn ich einfach das Gefühl habe, dass das Umfeld dann zu viel Einfluss auf den Spieler hat, was ich dann nicht kontrollieren kann, dann gefährde ich ja ein Stück weit auch unseren Erfolg als Club und den Erfolg der Mannschaft. Und dann gibt es auch mal Nein.
Aber Brillis und Porsche müssen hier abgelegt werden oder ist das erlaubt?
Nein, jeder kann letztendlich, und das müssen wir ja auch immer sagen, wir zahlen diesen Spielern Geld, viel Geld und müssen wir auch akzeptieren, dass sie vielleicht das Geld in Dinge investieren, wo ich jetzt nicht investieren würde.
Aber du weißt schon auf der anderen Seite, der Spieler ist jetzt bei Berater X, das wird härter als mit dem anderen Berater.
Ja, das ist so. Aber man kennt ja die Protagonisten und dann geht es halt in Infight.
Der Berater von Haaland war doch früher Pizzabäcker, ne? Oder hat er eine Pizzeria?
Ja, genau den Ursprung kenne ich jetzt nicht, wird gesagt. Aber Mino, ich habe ihn
selber kennengelernt. Ja, der hatte ja viele tolle Spieler, ne? Zlatan, der muss ja irgendwas... Muss er gehabt haben.
Ich finde, er hatte ein, was er war. Er war ist sehr, sehr schlau gewesen. Er war ein extrem harter Verhandler. Und er hat für seine Jungs echt gekämpft. Das muss man schon sagen. Ich hatte 2-3 Mal mit ihm zu tun. Und es war sehr lehrreich, muss man sagen. Gerade als junger Sportdirektor in Leipzig hat er mir dann schon mal gezeigt, wie wo der Hase lang läuft.
Tatsächlich? Um wen ging's?
Sage ich jetzt nicht, aber... ein Spieler, der jetzt sehr, sehr gut ist in Europa. Und da habe ich auch viel gelernt.
Jetzt habt ihr wieder 2-3 richtig gute. Mamouche haben wir eben schon kurz angesprochen. Da klopfen dann viele an. Und hast du den nächsten Mamouche schon? Also gibt es einen Schattenkader sozusagen?
Wir haben natürlich immer irgendwie einen Schattenkader, klar. Jetzt nicht in dem Sinne, wie man sich das wirklich vorstellt, dass man jetzt für jede Position einen Ersatz hat, in dem man sich jetzt festlegt. Ich glaube, dafür ist es zu dynamisch. Wir haben mehrere Spieler natürlich immer für jede Position, die wir für uns in Frage kommen. Wenn ein Spieler uns verlässt, dann kommt der und der in Frage. Das ist sicherlich so, aber wir haben jetzt noch keinen Omar Mamouche-Ersatz, weil Omar bei uns ist und wir froh sind, dass er da ist und er auch sich sehr wohl fühlt hier.
Ja, alle sind froh, dass er in der Bundesliga ist. Toller Spieler. Total sympathischer Typ.
Ja, super Kerl. Also, er ist auch so ein Verbindungsspieler, der so zwischen den unterschiedlichen Gruppen dann auch so verbindet. So ein, der wirklich mit jedem klarkommt und eine gute Art hat, auch so mit den Jungs auch umzugehen. Und wir sind froh, dass wir ihn haben.
Hat ja auch gegen die Bayern gut gespielt.
Ja.
Früher war es ja auch mal oder häufig so, dass immer die Spieler, die gegen die Bayern gut gespielt haben, dass die Bayern dann gesagt haben, den kaufen wir.
Da musst du Max fragen.
Ja. Hat er schon gefragt bei dir?
Nee.
Warum hat die Eintracht so viele gute Stürmer historisch? Wenn man das jetzt mal zurückgeht, man findet bei anderen Vereinen auch gute Stürmer oder Ausnahmestürmer, aber jetzt gerade in jüngerer Zeit, wir könnten natürlich jetzt rein theoretisch mit Grabowski starten über Yeboah, aber
Yeboah, ja.
es ist jetzt zuletzt war es schon echt mehr als, wie soll ich sagen, Zufall, Glück, da kommt ja dann einiges zusammen, aber es war echt vorne immer top. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, dass das natürlich auf der einen Seite schon die Historie auch einfach auch wirklich ein Grund ist, warum sich auch viele Stürmer für uns entscheiden. Und man darf es nicht unterschätzen. Also man als Stürmer sucht man ja auch immer einen Ort, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, letztendlich auch Tore zu schießen, das und auch eine Historie ist an auch erfolgreichen Stürmern und gleichzeitig natürlich die Spielweise. Du brauchst als Stürmer natürlich auch eine Spielweise, wo viele Torchancen auch vorhanden sind, damit du dir auch dementsprechend dann die Tore auch erzielen kannst. Ich glaube, dass Frankfurt in den letzten, oder Eintracht Frankfurt generell in den letzten Jahren auch für offensiven Fußball auch gestanden hat. Und so ist natürlich für Stürmer natürlich dann auch viele Torchancen auch gibt und so sie natürlich auch ihre Tore erzielen können. Ich glaube, das ist einer der Punkte. Plus, dass wir einfach auch, glaube ich, viele Experten haben, die auch mit den Jungs arbeiten, die an den Schwächen arbeiten und dass sie sich dann einfach verbessern können. Ich glaube, das ist einfach eine Symbiose aus dieser Historie, aber dann natürlich mit der Spielweise plus natürlich den Experten, die wir haben.
Dann hilft es dir ja sogar, wenn die Stürmer, denen du ein Angebot machst, wissen, dass das hier so ein gutes Sprungbrett ist, dass sie viele Tore schießen und dann.
Ja, es hilft natürlich in der Story, klar. Also wir versuchen natürlich schon auch, wenn wir versuchen, Spieler zu überzeugen von Eintracht Frankfurt, dann erzählen wir natürlich auch eine Geschichte und auch, was haben wir vor, wo wollen wir hin, welche Rolle soll der jeweilige Spieler dann auch bei uns in der Mannschaft haben, wo sehen wir seine Stärken, aber vor allen Dingen, wo sehen wir die Schwächen und da hilft es natürlich dann auch trotzdem, wenn du dann siehst, dass du als Stürmer dann bei Eintracht Frankfurt dann auch den nächsten Schritt gehen kannst, dann entscheiden sich auch vielleicht der ein oder andere Spieler dann auch eher für uns als für einen anderen Club.
Wo würdest du dich einordnen, so als Aktiver in der Mannschaft von Eintracht Frankfurt? Techniker,
als Läufer? Als Spieler,
ja.
Boah, ich war echt talentfrei, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was waren meine Stärken? Also ich war nicht schnell. Ich konnte nicht wirklich gut schießen. Ich
mach mal hier auf der Minusseite.
Genau, gute Technik. Ich hatte eigentlich keinen guten Kopfball.
Trainingsfleißig?
Fleißig war ich schon. Gut. Ich habe nur einen Vorteil gehabt. Ich habe halt das Spiel verstanden. Und ich habe auf der 6 gespielt. Und da konntest du natürlich dann auch durch Dirigieren und durch, Dinge vielleicht ein bisschen erahnen, gewisse Defizite ausgleichen. Das hat mir geholfen. Aber in der heutigen Zeit, ehrlicherweise, das hat nichts mit der Sportart zu tun, die ich gespielt habe.
Lothar Matthäus sagt immer, man brauchte immer einen, der für einen mitläuft.
Ja, ich brauchte mehrere, die dann für mich mitlaufen mussten.
Ist ja spannend. Also gut, wenn das so wenig miteinander zu tun hat. Also, aber wenn man das Spiel versteht, ist ja, hilft das ja einem auf der Position jetzt.
Ja,
wenn du jetzt, also klar, eine große Scouting-Abteilung und
ohne die muss man auch ehrlicherweise sagen, also wir haben eine sehr, sehr gute Scouting-Abteilung und ohne die wäre es auch schwierig. Ja? Also das muss man auch immer sagen.
Ich finde ja, wenn du dann drauf guckst, siehst du innerhalb von 10 Minuten, da ist einer oder ist keiner. Also ich finde, das ist, manchmal gibt es so Parameter, dann denkt man irgendwie, ja, das wird mal ganz toller.
Es gibt Spieler, da brauchst du wirklich 4-5 Minuten und du erkennst sofort, dass er Fähigkeiten hat, die man nicht lernen kann. Da gibt es aber auch Spieler, da muss ich mich Wochen wirklich mit auseinandersetzen und die Videoszenen und die Spiele mir 8-mal anschauen, bis ich wirklich sage, ja oder nein. Das ist schwierig. Ich bin auch jemand, wir diskutieren viel. Also wir haben ja keinen klassischen Chef-Scout. Wir haben 3 Koordinatoren. Und wir sind immer im großen Team. Also es ist schon so oft passiert, dass ich in eine Scouting-Sitzung reingegangen bin und habe gesagt, wir holen jetzt den Spieler und ich bin rausgekommen, wir haben völlig anderen geholt, weil wir uns einfach für jemand anderes entschieden haben, weil ich einfach will, dass wir das auch diskutieren, weil es gibt halt nicht richtig oder falsch. Wir wissen alle nicht, ob das der Spieler funktioniert oder nicht.
Hast du mal richtig daneben gelegen?
Oh ja, schon. Schon öfter. Das kann ich nicht sagen. Ich vergessen. Verdrängt. Aber ich habe schon gehörig daneben gelegen.
Okay, was hast du vor allem? Mut, Neugier, Härte, das braucht man auf der Position. Vorstandssport.
Ich glaube, man braucht von allem ein bisschen. Ich glaube, das Wichtige ist Verlässlichkeit. Das ist das, was, glaube ich, entscheidend ist, nach innen, nach außen. Also die Leute wissen, glaube ich, wer ich bin, wofür ich stehe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja.
Ist dir wichtig, was die Leute denken über dich, also jetzt aus der Branche? Also jetzt Nein. mal sagen, der Krösche ist aber super oder das ist aber den, der, was auch immer?
Mir ist es nicht so wichtig, ehrlicherweise, was Leute über mich denken, was Leute über mich
schreiben. Was glaubst du denn, was die Leute über dich denken?
Weiß ich nicht, ehrlicherweise. Also ich spreche jetzt nicht mit Leuten und frage sie, was denkst du über mich? Also das kann ich,
kriegt man's ja mit irgendwie.
Kann ich schwer beurteilen. Ja, ich glaube schon, dass ich verlässlich bin. Das glaube ich, das, was der eine oder andere dann auch schätzt. Ja.
Was entscheidet eher, Bauch oder Daten? Also es ist viel mehr Daten gestützt natürlich alles, ne? KI spielt auch schon eine Rolle beim Scouting.
Ja, Daten, glaube ich, ist heute unerlässlich, weil es letztendlich darum geht, effizient und schnell zu sein. Weil du halt dann die Möglichkeit hast, dann es gibt unheimlich viele Datenanbieter, du hast die Möglichkeit, unheimlich viele Daten auch einzukaufen. Das ist einfach ein technisches Hilfsmittel. So wie wir uns in allen anderen Bereichen digitalisieren, so ist letztendlich im Scouting das auch, hat es auch Einzug erhalten. Das ist ein Teil, aber es ist nur die Basis. Also wir scouten sehr, sehr viel live und am Ende ist es dann auch letztendlich auch die Verbindung aus Daten, Video-Scouting, Live-Scouting, aber auch letztendlich ein persönlicher Eindruck. Und am Ende entscheidet bei mir immer der Bauch.
Jetzt kommen wir mal zu diesem Körperlosen, was du ganz am Anfang mal angesprochen hast. Das ist so ein bisschen, du brauchst ja immer Leute, die auch so ein bisschen arbeiten und sich mal reinhauen. Ich kann mich an ein Interview erinnern, dass du gesagt hast, es ist alles viel zu körperlos, auch in der Ausbildung.
Ja.
Wie geht Eintracht damit um?
Wir verändern oder wir haben es ja verändert, indem wir natürlich versuchen, so schnell wie möglich Seniorenfußball auch den Jungs zu bieten. Das heißt, wir haben ja die vor 2 Jahren die U21 wieder eingeführt, um dann letztendlich auch den jungen Talenten Seniorenfußball zu bieten, weil letztendlich der Gap oder das Gap zwischen dem Jugendfußball und dem Profifußball und dem Herrenfußball schon doch sehr, sehr groß ist. Und wir versuchen halt darüber, das Gap zu schließen und den Jungs Seniorenfußball zu geben, weil es macht keinen Sinn, dass sie gegen Gleichaltrige spielen. Also ich habe das mal verglichen wie Basketball. Das ist ja kein Körperkontakt, weil wie gesagt, da in dem Jugendfußball fehlt einfach dann diese Robustheit und auch dieser Zweikampf, den du natürlich dann im Profifußball oder im Seniorenbereich brauchst. Und die U21 ist für uns die höchste Ausbildungsmannschaft. Das bedeutet, dass da auch Junge spielen. Wir haben es auch den 17-Jährigen, einer der jüngsten Spieler, die je in der Regionalliga gespielt haben. Wir lassen sie halt dort spielen und dann spielen sie halt gegen 22, 23-Jährige, die auch aus NLZs kommen, aber die natürlich dann schon 4, 5 Jahre Herrenfußball auch im Tank haben. Und dann müssen sie sich gegen diese beweisen. Und das ist ein wichtiger Schritt, um dann nachher auch das Gap zu reduzieren, wenn du dann wirklich in den Profibereich kommst und dort mittrainierst oder dann sogar Profispiele machen sollst.
Du warst in Paderborn, bei Leipzig und in Frankfurt. Mhm. Was sind die größten Unterschiede?
Ja gut, Paderborn ist natürlich ein kleiner Club, der natürlich auch, wo natürlich ist alles sehr beschaulich ist und natürlich auch nicht viele Mitarbeiter, es ist sehr familiär alles, der gewachsen ist über die letzten Jahre und auch sehr erfolgreich war natürlich, zweimal Bundesliga jetzt auch und wo das aber natürlich alles noch sehr familiärer ist und auch etwas alles viel kleiner ist, die Aufmerksamkeit nicht so da ist. Du hast da 2 Tageszeitungen, hast einen Radiosender und es ist sehr, sehr beschaulich. Du kannst da in Ruhe arbeiten. Leipzig ist letztendlich auch, es ist ein Unternehmen auch, muss man einfach sagen. Das ist ein anderer Ansatz von, wie man Fußball angeht. Letztendlich wollen erfolgreich sein. Sie investieren auch, um erfolgreich zu sein. Sie haben sehr, sehr viele gute Mitarbeiter, holen auch gute Mitarbeiter immer dazu und ist ein anderer Ansatz von Fußball oder vom Clubfußball. Und Eintracht Frankfurt ist halt natürlich nochmal eine andere Nummer, weil es natürlich ein Traditionsclub ist, der eine sehr, sehr große Historie hat, auch viele negative Zeiten gehabt hat und wo natürlich die Aufmerksamkeit enorm ist, wo ein Umfeld ist, voller Leidenschaft und Emotion und natürlich auch das auf den Club wirkt und man auch eine große Verantwortung hat für die Anhängerschaft und für die Fans. Wir haben 145.000 Mitglieder. einer der größten Fußballclubs in Europa. Und das ist nochmal eine ganz andere Verantwortung.
Liegt dir Frankfurt mehr als Leipzig?
Es war eine gute Zeit, die ich hatte in Leipzig. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt, aber es macht mir sehr viel Spaß hier bei Eintracht Frankfurt, weil wir es geschafft haben, so ein bisschen die Tradition und die Identität zu behalten und trotzdem offen für die Moderne zu sein. Und das ist ja immer nicht ganz so einfach, so diesen Spagat zu finden. Und wir haben wirklich sehr, sehr gute Jahre jetzt auch schon gehabt und es macht unheimlich viel Spaß und mit diesem Umfeld, in diesem Umfeld, auch in diesem emotionalen Umfeld, einfach auch zu arbeiten und auch diese Power, auch die dieser Club dann einfach hat, dann auch zu spüren.
Hättest du Jürgen Klopp geholt, wenn du ihn hättest kriegen können?
Als Trainer, oder? Ich finde, Jürgen Klopp ist ein herausragender Trainer, der einfach außergewöhnliche Fähigkeiten hat, so auch im Menschenfangen und auch wenn man seine Erfolge sieht, einer der besten deutschen Trainer sicherlich. Ja.
Bist du meiner Frage schön ausgewichen?
Ja, die Frage stellt sich ja nicht. Ja. Wir sind mit Dino ein super Trainer, von daher.
Nein,
stellt
sich so, die Frage. Das ist ja ein übergeordneter Faktor, Klopp jetzt bei RB.
Ja, aber das ist ja seine Entscheidung. Das kann ich gar nicht beurteilen.
Für viele war es ja ein Kulturschock, ne? So. Als hätte der Teufel den Papst eingestellt zum Feuer machen.
Ja, ich.
Findest du das auch? Ist das ein
was?
Kulturschock für den
für Jürgen Klopp?
Ja, also.
Nein, warum denn nicht? Warum soll er denn diese Rolle nicht einnehmen?
Ich sage nur, wie also, es jetzt gerade abgebildet wurde.
Ja, aber ich finde, der Pöhler jetzt bei RB, das geht ja nicht. Das ist ja so die Tendenz gerade. Ne? Ich finde, letztendlich, er ist ein freier Mensch. Er kann doch entscheiden, was er machen möchte. Und letztendlich ist er jetzt verantwortlich für alle Clubs. Das ist auch eine interessante Aufgabe. Und wenn er daran Spaß hat, dann soll man ihm das auch machen lassen. Ich meine, es ändert doch den Menschen nicht. Also der hat jetzt eine Entscheidung getroffen, für RB zu arbeiten. Und das ist seine Entscheidung.
Mario Götze hat mal gesagt, er hätte gedacht, dass alle Trainer so wären wie Jürgen Klopp und musste dann feststellen, dass es nicht der Fall ist. Also das
auch eine Erkenntnis.
Zahlt ja auf das ein, was du gesagt hast, dass es ein besonderer Mensch ist, ohne Dino Topmöller da jetzt irgendwas vorzuwerfen. Ganz im Gegenteil. Das ist ja ein sehr junger Trainer, der eure Mannschaft gerade richtig.
Das war Kurs. Mario, das ist aber nicht wertend jetzt auf Dino gesagt.
Oder? Nein. Er hat jetzt so gesagt, also das ist, er hat natürlich eine besondere Beziehung.
So,
er hat als 16-, 17-Jährigen dann hochgeholt und hat gedacht, es geht immer so weiter. Und er hat immer so eine gleiche Bindung zu den Trainern wie mit Jürgen Klopp. Und hat natürlich dann irgendwann festgestellt, dass es eben. Okay. Nicht so ist und schwierige Situationen gibt. Dino Topmöller und die Eintracht haben sich jetzt gefunden oder angenähert oder ist es schon Best Case im Moment?
Na, ich glaube, dass wir uns jetzt wirklich gut entwickelt haben jetzt gerade. Wir haben mit Dino natürlich auch den Vorteil gehabt, dass wir vom ersten Tag eigentlich so 95% der Mannschaft auch zusammen hatten, sodass er auch mit den Jungs trainieren konnte, auch die ganze Vorbereitung eigentlich bestreiten konnte und einfach letztendlich auch die Zusammenarbeit mit dem Staff auch jetzt natürlich, dass sie sich kennen. Wir sind alle ein Jahr weiter, die jungen Spieler sind ein Jahr weiter und Dino hat einfach jetzt auch ein Jahr Erfahrung sammeln können als Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt und wir haben sicherlich die ein oder andere Personalie noch angepasst.
Bisschen Erfahrung im Staff.
Genau. Und es passt sehr, sehr gut. Und er macht es wirklich gut. Die Jungs wissen, was er verlangt, was sie in welchen Situationen auch abliefern müssen. Und von daher passt es sehr gut, ja.
Warum bist du nicht Trainer geworden?
Also, ich war ja mal U21-Trainer in Paderborn, das hat ganz gut funktioniert. Und dann bin ich ja als Co-Trainer 2015 nach Leverkusen.
Mit Roger Schmidt.
Mit Roger, genau. Da waren wir 2 Jahre. Und während der Zeit musste ich Roger zweimal ersetzen, weil er hatte einen kleinen Disput mit dem Schiedsrichter. Und dann haben sie ihn, ich glaube, du bist doch auch da gewesen. Hast du es in Rudi noch ausgequetscht, wie das denn sein kann, dass der Roger Schmidt so agiert. Ich habe das noch vor Augen.
Und der Rudi hat immer gesagt, was haben sie denn jetzt mit dem Roger Schmidt?
Genau.
Und wollte mal auf irgendeinen Elfmeter. Das war eine sehr skurrile Situation.
Auf jeden Fall musste ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, insgesamt 5-mal, in einem Jahr 3-mal aushelfen. Und da war meine Bilanz nicht so gut. Ich habe in Mainz verloren, zu Hause gegen Bremen verloren und dann, ich glaube, unentschieden in Augsburg. So, das heißt, war nicht so gut. Und dann beim zweiten Mal bin ich im Pokal als Interimstrainer in Lotte ausgeschieden. Mhm. und habe dann in Wolfsburg 2-1 gewonnen. Und wenn man die Bilanz sieht, glaube ich, war es die richtige Entscheidung, nicht Trainer zu sein.
Und die Bilanz hat dich vom Trainertum abgehalten?
Nein.
Also, du hättest nach China gehen können mit Roger, nach Lissabon.
Ne, für mich war es war ein Zufall. Also wir sind ja dann entlassen worden im März 2017, nachdem wir in Dortmund, glaube ich, 6-2 verloren haben. Und dann suchten sie halt in Paderborn, war es gerade so, dass sie abgestiegen sind von der ersten praktisch direkt dann in die dritte Liga und waren zu dem Zeitpunkt glaube ich, vorletzter oder so, zumindest am Abstiegsplatz. Und der damalige Präsident Wilfried Finke, der leider 2019 gestorben ist.
Das war der Mäzen.
Genau, ja. Das war derjenige, der eigentlich der dafür verantwortlich ist, dass es dem SC Paderborn überhaupt gibt. Mhm. Und vor allem, dass sie überhaupt professionellen Fußball dort hatten. Hatte mich dann gefragt und sagte, hast du nicht Lust, Geschäftsführer Sport zu machen? Du kriegst alle Entscheidungsgewalt. Und ja, wie gesagt, wir sind gerade entlassen worden, habe ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht, hatte mich aber trotzdem parallel zum Fußballlehrer angemeldet. Ja, und dann habe ich es gemacht. Natürlich war ein bisschen skurrile Situation, weil wir in der Woche vorher noch, bevor wir entlassen wurden, noch gegen Atletico Madrid Achtelfinale Champions League gespielt haben und dann in Dortmund und dann zwei Wochen später, weil mein erstes Heimspiel war, gegen Jahn Regensburg vor 2000 Zuschauern in Paderborn. Ich habe keine Ahnung, was es war. Es war dann schon sehr skurril. Aber ich habe dann gesagt, ja, komm, ich mach's. Und natürlich haben viele mir davon abgeraten und viele haben gesagt, bist du wahnsinnig, das kannst du nicht machen. Aber ich hatte einfach so das Gefühl, ich probiere es mal, Schlimmste, was passieren könnte, es geht in die Hose. Ne? Und dann hat es aber eigentlich ganz gut funktioniert.
Hast du Angst vor dem Scheitern?
Nein, ich habe überhaupt keine Angst vor dem Scheitern. Ich mache die Dinge aus Überzeugung und ich mache mir meine Gedanken, warum ich gewisse Dinge mache oder warum ich einen gewissen Ansatz wähle und ich habe keine Angst vor dem Scheitern. Überhaupt nicht, weil was soll passieren? Ich kann eine falsche Entscheidung treffen. Ja und? Dann ist es halt so und dann muss ich halt die Konsequenzen daraus ziehen, warum die Entscheidung falsch war, was hat dazu geführt, dass es eine falsche Entscheidung war und das besser machen beim nächsten Mal. Ich habe keine Angst. Weil es ist ja bei Entscheidungen, ich treffe ja jeden Tag unheimlich viele Entscheidungen und da treffe ich auch viele falsche Entscheidungen. Aber du musst, ich finde halt, das Wichtige ist, dass du eine Entscheidung triffst. Natürlich nicht immer emotional getrieben, weil das ist halt das, was zu schlechten Entscheidungen führt. Ich versuche immer natürlich alle Informationen zusammenzusammeln und dann aufgrund der Basis dann auch eine Entscheidung zu treffen. Aber ich habe keine Angst vom Scheitern.
Ich finde, das sieht man aber auch auf dem Feld bei den Mannschaften. Es gibt Spieler, die haben Angst, das Spiel zu verlieren. Und dann gibt es die anderen, die sagen, okay, ich will unbedingt gewinnen. Das ist ein extremer Unterschied. Man da erkennt.
Es ist aber auch dann letztlich, die Mannschaft ist immer ein Spiegelbild ihres Umfelds. Und wenn du natürlich in dieser Fehlervermeidungsstrategie bist und jeden natürlich immer sagt, hoffentlich machst du nichts falsch, deswegen sage ich den Jungs ja auch immer, oder letztendlich, wenn ich mit Leuten spreche, das Schlimmste, was uns passieren kann als aktiver Fußballer oder derjenige, der im Fußball arbeitet, dass wir am Wochenende ein Spiel verlieren. Nicht mehr. Es geht nicht um Leben oder Tod. Und Fußball ist ein Spiel und Fußball muss Spaß machen und ich möchte, dass die Jungs auf dem Feld sich Dinge zutrauen, dass sie mutig sind und Spaß am Spiel haben.
Ja, aber die Perspektive, die du jetzt einnimmst, finde ich ja total nachvollziehbar und auch gut. Am Ende ist es ja nur Fußball.
Es ist nur Fußball, ja.
Das musst du aber auch erstmal umsetzen, weil Fußball ist ja für die Eintracht alles, logischerweise. Also wir reden über die Zahlen, über das Wirtschaftliche, klar, über die Region, über den Nachwuchs, über was klar, da alles dran hängt. Du hast ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt bei der Eintracht im Moment?
Knapp 500, glaube ich, ja.
Also für die ist es ja nicht nur Fußball, sondern für die ist es ja Existenz. Also das ist mal so eine Frage
der Perspektive. Ja, natürlich, aber trotzdem ist es nur ein Spiel.
Ich bin auf deiner Seite.
Ja, das ist nur ein Spiel. Natürlich, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, natürlich, und wir haben eine Riesenverantwortung. Gerade, ich sage jetzt mal auch, wir aus dem Sportbereich heraus haben natürlich eine große Verantwortung, klar, weil natürlich auch wir erfolgreich sein müssen. Wir müssen unsere Ziele erreichen. Aber trotzdem muss man das immer runterbrechen, das sich vor Augen führen, dass es letztendlich ein Fußballspiel ist. Und ist ja bei allem, was du tust. Wenn du Angst hast, wenn du unsicher bist, dann kannst du nicht an deine Leistungsgrenzen gehen. Das ist in jedem Beruf so. Und natürlich haben wir eine große Aufmerksamkeit. Aber für mich ist wichtig, dass die Jungs den Fokus haben auf das, warum sie eigentlich angefangen haben, Fußball zu spielen. An Spaß. Und das muss der Fokus sein. Und dieses Gewinnen wollen und dieses auch sich Dinge zuzutrauen. Und wenn ich jetzt fünfmal hängen bleibe im 1 gegen 1, dann mache ich das sechste Mal nochmal. Und das ist das, was finde ich auch, wenn man sich so ein bisschen die Spielweisen anschaut, jetzt generell, wie sich der Fußball verändert hat, ist doch schon sehr destruktiver Fußball geworden, sehr, sehr wenig Offensivfußball. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Trainer natürlich, ich sag jetzt mal, auch da ein bisschen die Angst mitschwingt, natürlich, weil das Ergebnis bewertet wird. Wenn ich jetzt ein Fußballspiel bewerte, dann bewerte ich das Ergebnis und die Art und Weise, weil du vorhin darüber gesprochen hast, mit antizyklisch und so, sondern da geht es mir darum, da bewerte ich natürlich auch die Art und Weise. Das Ergebnis ist das eine, aber die Art und Weise ist das andere. Und natürlich, Trainer gehen mittlerweile natürlich auf, nicht mehr so mutig, sondern sie versuchen natürlich Ergebnisse zu liefern.
Also 0-0 ist besser als ein 3-3.
Richtig, genau. Und für mich, ich hab eher den Ansatz, dass ich sage, ich gewinne lieber 5-3 als 1-0.
Wenn es dann beim 5-3 rauskommt am Ende,
ja. Dann
kann ich das total nachvollziehen. Wir haben eben auch so ein bisschen drüber gesprochen, da hast du deine Bachelorarbeit erwähnt, weil ihr habt ja auch eine Verantwortung, logischerweise. Ja. Irgendwann ist die Karriere zu Ende. Also du hast BWL studiert mit 28 und das Thema deiner Bachelorarbeit ist ja super interessant. Du hast ja viele, viele Leute angeschrieben und bist zu welchem Ergebnis gekommen, also bei den Ex-Profis?
Ja, ich habe geschrieben über die finanzielle Situation von Profifußballern nach der aktiven Karriere, weil es mich damals interessiert hat. Ich hätte jetzt auch über, keine Ahnung, Prozessverbesserungen bei Automobilherstellern schreiben können, aber da habe ich gar keine Ahnung von gehabt. Wir haben damals eine Befragung gemacht und da ist dann schon auch rausgekommen, dass eine große Anzahl von Profis halt nach der aktiven Karriere halt nicht mehr oder nichts mehr von dem Geld vorhanden ist.
Also quasi ihre
alles das, was sie mal verdient haben,
aber auch ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
Genau, und dass sie letztendlich.
Wie viel Prozent waren es?
Um die 30%, ja.
Was kann man dagegen tun? Also nicht jeder studiert BWL wie Markus Krösche. Ist ja schon eine Wahnsinnszahl. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, wie viel jedes Jahr ausscheiden und wenn 30% nicht so viel zurückgelegt haben, dass sie davon leben können, sondern andersrum nichts mehr haben.
Als Club ist es natürlich schwierig, was dagegen zu machen. Ne? Weil letztendlich ist natürlich jeder für sich selber verantwortlich. Und natürlich sind es junge Kerle, die natürlich in jungen Jahren auch sehr viel Geld verdienen. Wir geben denen halt einen Kontakt natürlich auch an die Hand, wo sie sich letztendlich mit in Verbindung setzen können. Aber letztendlich ist es ja halt immer die Entscheidung, die jeder Spieler für sich auch trifft. Und das ist dann schwierig, aus Clubsicht da wirklich auch Einfluss zu nehmen.
Andreas Rettich hat ja auch gesagt, wir produzieren viele Sozialfälle. Schon ein Thema irgendwie. Also das ist natürlich jetzt in diesem Kontext, in dem wir uns bewegen. Also jetzt sitzen wir hier, also ihr habt eine tolle Fußballzentrale. Am Wochenende geht wieder das Flutlicht an, wenn Frankfurt gegen Leverkusen spielt. Und am Ende. Aber es ist schon ein Bereich, den man irgendwie im Auge haben sollte, finde ich. Also gerade wenn
total.
Du hast jetzt zwei Töchter, würdest du denen raten, oder auch wenn du einen Sohn hättest, werd Fußballprofi oder würdest du lieber sagen, mach's nicht?
Doch, natürlich. Fußballprofi ist der beste Beruf, den man da haben kann. Definitiv. Weil letztendlich, wenn du mit deinem Hobby Geld verdienen kannst, dann ist das Beste, was dir passieren kann. Also warum sollte ich das abraten, Fußballprofi zu werden? Das hat ja eher was mit dem Verhalten dann zu tun oder mit Umgang mit dem Geld oder beziehungsweise mit deinem Lebenswandel zu tun. Das ist natürlich dann auch immer schwierig, in Anführungsstrichen von außen dann irgendwie auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie ist dann direktes privates Umfeld, ne?
Aber gibst du das alles an deine Töchter weiter, auch den Respekt, was wir eben ganz am Anfang hatten?
Ja, schon. Wenn man mit Menschen umgeht. Das ist für mich wichtig. Ja. Für mich wichtig, dass sie, also auch in den Umgangsformen, es geht darum, dass sie immer höflich auch sind, dass sie alle Leute, Menschen mit Respekt behandeln, egal wo sie herkommen oder was sie vielleicht jetzt ihre Eltern machen. Weil ich finde, du brauchst schon eine gewisse Bodenständigkeit und eine gewisse gewisse Werte einfach auch, um auch gut durchs Leben zu kommen. Und letztendlich gibt es halt auch immer schlechte Phasen im Leben und die musst du halt auch dann überstehen können.
Meine Frau ist viel sportlicher als ich. Wie ist es bei dir?
Definitiv, ja.
Was also definitiv.
Definitiv sportlicher als ich.
Ja? Ja, ja. Die ist Reiterin oder reitet viel.
Genau, ne? Richtig. Genau,
deine ja. eine Tochter auch oder beide?
Beide, Töchter? Beide. Beide.
Mhm. Kriegst du Fußball, Thema Fußball zu Hause durch? Also ich auf keinen Fall.
Ich schon, doch. Ja, ja, ja. ja. Meine Kleine spielt auch Fußball und die Großen die sind schon Fußball interessiert. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt mit denen die Mannschaftsausstellung durchgehen muss oder ich jetzt über Transfers mit ihnen diskutiere. So weit ist es denn nicht.
Sondern, Papa, hol doch mal
genau.
Den habe ich, hab ich auf der Konsole. Genau.
Hol doch noch mal den Haaland ja. oder den Bellingham.
Ja, gut.
Oder, Nein. Also das, aber sie sind Fußball interessiert und sind auch oft jetzt hier bei Heimspielen, ab und zu auch bei Auswärtsspielen. Meine Tochter war jetzt mit meiner Frau jetzt auch in Europa schon öfter mal auch mit unterwegs. Sind schon fußballbegeistert, klar.
Wie begeistert bist du vom Reitsport?
Ja, ich schaue gerne zu, muss ich sagen. Ich finde es auch schöne Tiere, aber ich würde mich nicht draufsetzen.
Gar nicht?
Nein. Ich habe das mir 12 Mal gemacht, dann bin ich mal runtergefallen und dann war das Thema zwischen Pferd und mir erledigt.
Verstehe, du machst ja auch gar keinen Sport mehr.
Nee.
Du bist rank und schlank und hast gesagt, mir auch mal in einem Gespräch, bist genug gelaufen,
ja.
machst jetzt gar nichts mehr.
Ich mache gar nichts mehr. Ich habe 2014, also jetzt praktisch vor 10 Jahren, aufgehört Fußball zu spielen. Ich habe seitdem nie wieder Fußball gespielt. Also ich musste bei der Eignungsprüfung beim Fußballlehrer, musste ich... natürlich auch mit Fußball spielen, aber ich habe seitdem nie wieder Fußball gespielt.
Das finde ich Wahnsinn.
Ich kann, also wenn da jetzt ein Ball liegt,
ja,
dann aber, kann ich drüber gehen. Ich brauche ja nicht mehr wegschießen.
Nein, das ist schon klar. Das finde ich nachvollziehbar. Aber ich finde, wenn man doch so Sportfan ist und also kein Sport mehr zu machen, das finde ich irre.
Ich kann mich einfach nicht mehr quälen. Es ist mein Schweinehund, der ist so groß wie der Mount Everest.
Tatsächlich?
Das ist schwierig. Also ich habe auch gar keine Motivation mehr. Also es ist komisch, aber...
Das habe ich irgendwie noch nicht... Also ich kann das verstehen, dass du sagst, du kickst nicht mehr oder machst jetzt auch keinen Ausdauersport mehr. Das finde ich alles okay. Aber so ein bisschen zocken irgendwie, keine Ahnung, Paddle oder Tennis oder irgendwas.
Snowboard fahre ich im Winter. Das ist das Einzige, was ich mache.
Wirst du oft erkannt auf der Piste? Nee. Ja, das ist so der Krösche von Frankfurt.
Nee, gar nicht.
Gut. Ich habe noch einen spannenden Satz von Mario Götze aus seinem Buch, das er geschrieben hat. Da denkt er über sich selber nach und blickt so auf seine Karriere zurück und sagt so, früher war alles jetzt sofort, also jetzt musste alles immer passieren und schreibt dann selber einen Brief an den jungen Mario Götze.
Okay.
Ist ganz spannend eigentlich. Wenn du jetzt einen Brief schreiben würdest, ich gehe jetzt mal zurück, Paderborn-Manager, ich glaube, das war 2017, ne?
2017 bis 2019, ja.
Wenn du jetzt dem jungen Krösche einen Brief schreiben würdest, ins Jahr 2017, was wären so 3 Fakten, die du dem Krösche von damals mitgeben würdest?
Wie meinst du jetzt, also rein jetzt?
Wenn du schreibst deinem jüngeren Ich einen Brief, pass auf das und das, mach das und das. Und
ehrlicherweise würde ich gar nicht so viel mitgeben, weil ich finde, jeder hat so sein, im Leben hast du das immer ein Prozess auch und das ist Prozess des Lernens. Und ich finde, wenn du zu gut vorbereitet bist auf gewisse Dinge, dann begrenzt du dich. Und ich finde, ich würde gar nicht so viel mitgeben, sondern ich würde einfach schreiben, bleib dir treu. Und dann würde ich es laufen lassen. Weil ist auf dem Weg, gerade Fehler, wenn du Fehler machst, wenn du auch mal Dinge nicht richtig machst oder auch mal Niederlagen kassierst, jetzt meine ich jetzt gar nicht auf dem Feld, sondern generell, und auch mal scheiterst, finde ich, hilft das. Und wenn du vorbereitet bist auf gewisse Dinge, dann kannst du dich nicht so weiterentwickeln, dann begrenzt du dich. Vielleicht würde ich noch mitgeben und sagen, führe nur Kämpfe, die Sinn machen und führe nur Kämpfe, die du gewinnen kannst. Das würde ich vielleicht ihm noch mitgeben, weil das musste ich auch lernen.
Das widerspricht ja so ein bisschen deiner These.
Nee, das muss ich auch lernen. Aber
ja, aber wenn du weißt ja nie, ob du den gewinnst oder verlierst.
Genau.
Also wenn ich jetzt den, dann ist es ja schon wieder eine Mutmaßung. Dann gehe ich ja rein und sage, höchstwahrscheinlich verliere ich diesen Kampf, deswegen mache ich ihn nicht.
Ja, aber du musst ja lernen über die Zeit, welcher Kampf macht Sinn und welcher nicht.
Ja gut, das stimmt natürlich.
Wenn ich jetzt Ratschläge geben würde, mach das nicht, dann begrenzt du dich ja.
also mein Vater hat immer gesagt, früher war ich mal Klassensprecher. Mhm. Und dann haben wir über verschiedene Sachen abgestimmt, also wie man das halt so macht dann. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, weißt du denn schon, wie die Abstimmung ausgeht? Ich so, nein, ich stimme gerade erst ab. Ja. Da hat er, geht niemals in eine Abstimmung, wenn du nicht weißt, dass du sie gewinnst. Du musst also vorher so viele Leute auf deine Seite ziehen. Das habe ich mir gemerkt. Das funktioniert auch ganz gut.
Das glaube ich, ja.
Du musst vorher die Sachen regeln. Aber es ist spannend. Also sei dir treu und das finde ich auch. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen Klischee.
Ja,
ist,
ja,
aber ich weiß, was du meinst. Und das ist auch total spannend. Du brauchst natürlich auch eine gewisse Gelassenheit und auch einen gewissen Background. Also Leute, die jetzt gerade anfangen und jetzt wirtschaftlich und keine Ahnung, noch gar nicht so richtig ein Standing haben, denen zu sagen, jetzt bleib dir treu und mach das, an was du glaubst, ist natürlich dann auch schwierig, weil die, die brauchen ja Sicherheit.
Ich glaube, dass viele Leute, auch gerade die jetzt auch im Fußballbusiness generell sind, sie planen ihre Karriere zu sehr. Ich glaube, wir leben in so einem dynamischen Business, da kann so viel passieren, da macht es gar keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wann will ich wo wie sein. Sondern du musst dich aufs Heute konzentrieren und musst sehen, dass du heute deinen Job so gut wie möglich machst. Ich beschreibe das immer so, heute ist Praxis, morgen ist Theorie. Also ich beschäftige mich nicht mit der Theorie, sondern ich muss gucken, dass ich heute meinen Job so gut wie möglich mache. Und dann wirst du deinen Weg gehen irgendwie schon. Und so war das halt bei mir auch. Ich habe mir nie meine Karriere wirklich geplant. Also deswegen siehst du ja auch an den Dingen, die ich gemacht habe. Ich war U21-Trainer. In der 6. Liga, dann bin ich Co-Trainer geworden. Ich habe auch viel Glück gehabt, muss man ehrlich dazu sagen. Ich habe schon echt viel Glück in meinem Leben gehabt. Das muss man echt sagen. Und viele Fügungen, auch glückliche Fügungen. Manchmal im Leben ist auch viel Timing. Da habe ich schon echt Glück gehabt.
Was war das größte Glück?
Es sind unterschiedlich. Einfach, ich glaube, dass einfach das Glück, dass natürlich auf der einen Seite natürlich Eltern habe, die mich da von Anfang an immer unterstützt haben. Ich bin ja mit 15 damals ins Internat gekommen. Dass ich meine Fußballkarriere machen konnte. Glück ist auch, dass ich eine Familie habe, die mich da immer unterstützt. Auch eine Frau habe, die das zu 100% auch die ganzen Jahre auch mitgemacht hat. Ich war dann auch alleine dann in Leverkusen, dass ich Kinder habe, die das Verständnis haben, dass meine Frau das alles managt, das ist ein großes Glück, muss man sagen. Ja, das sind die beiden Sachen, wo ich einfach sage, wo ich wirklich Glück gehabt habe im Leben, Menschen zu haben, wie meine Eltern, die mich da unterstützt haben, damit ich die Karriere überhaupt beginnen konnte und natürlich eine Frau und auch Kinder, die mich da unterstützen in dem, was ich tue, auch wenn der Papa nicht viel da ist, auch wenn der Ehemann nicht viel da ist. Das ist schon Glück, ja.
Gibt es auch mal so einen Satz, Papa, du nervst total?
Ständig. Ständig. Das ist der Standardsatz meiner Töchter. Papa, ja? Du nervst.
Ja, gut. Weil?
Falscher Zeitpunkt für einen Kuss. falsche Sache gesagt. Oder ich bin mal wieder irgendwie zu streng oder zu laut oder zu unordentlich oder... Also ich bin mit drei Mädels zu Hause, das ist dann hart manchmal.
Ja, habe ich auch,
genau.
Aber es funktioniert sehr gut.
Nein, funktioniert ja natürlich bei uns auch, aber.
Absolut. Vielen Dank für die Einblicke, es war sehr spannend.
Sehr gerne.
Und ich würde dir das Versprechen abbringen, weil du dich ja eben oder am Anfang so schwer getan hast mit Eintracht Frankfurt, deutscher Meister, wenn der dann jetzt am Ende der Saison auf dem Römer stehen solltet, machen wir da einen Live-Podcast.
Okay. Können wir gern machen.
Bin mal gespannt.
Ja.
Gut. Ich auch.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.